Wusstest du, dass du für eine monatliche Nettorente von 2.000 Euro über 35 Jahre lang 6.800 Euro brutto im Monat verdienen müsstest? Dementsprechend ist eine private Altersvorsorge ganz wichtig, um der drohenden Altersarmut zu entgehen. Ein Robo-Advisor wie Visual West bietet dir hier eine perfekte Unterstützung. Mit Visual West kannst du in breit gestreute ETF-Portfolios investieren und das schon mit einem Sparplan ab 25 Euro im Monat. Mit dem Code HERMONEY24 erhältst du eine 50-Euro Prämie, wenn du dich für eine Investition bei Visual West entscheidest. Mehr Infos unter visualwest.de/hermoney. Heute geht es um den Versorgungsausgleich, der im Falle einer Scheidung fällig wird. Dabei geht es ja um das Aufteilen von Rentenansprüchen aus einer Ehe bzw. einer eingetragenen Partnerschaft. Das gibt es natürlich vieles zu beachten in so einem Falle. Ich spreche heute mal darüber, wie die Aufteilung erfolgt, mit ein paar praktischen Beispielen, auch wie das für Beamte funktioniert und wann der Versorgungsausgleich auch nicht vorgenommen wird und wie ihr im Nachgang eventuell noch Punkte zurückholen könnt. Also da ist ganz viel drin wieder in diesem Podcast und das bespreche ich mit unserer Expertin der Deutschen Rentenversicherung, Katja Braubach. Von daher wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören und ganz viele neue Erkenntnisse.
Der Hermoney Talk. Der Finanzpodcast für Frauen in allen Lebenslagen mit unserem Host Anne Connolly.
Ja, hallo Katja, schön, dass du heute wieder bei mir im Podcast bist.
Hallo Anne, schön, dass ich wieder dabei sein darf.
Ja, immer gerne. Es sind ja immer wahnsinnig viele Themen, die wir da mit der Rentenversicherung haben. Und an den Gesprächen, das Mal, wenn wir beide sprechen, haben wir neue Ideen, weil wir merken, wie groß das Feld eigentlich ist. So, heute haben wir uns aber wieder so ein wichtiges Thema ausgesucht. Nicht immer besonders schöne Nachrichten, aber Fakt, in Deutschland wird ja jede dritte Ehe geschieden. In deutschen Großstädten sind es sogar jede zweite Ehe. Und was dann natürlich passiert, ist, dass ein Versorgungsausgleich fällig wird. Sprich, die Rentenansprüche für die ehemaligen Partner werden ausgeglichen. Das trifft ja jetzt auch inzwischen nicht nur Ehe, sondern auch eingetragene Lebenspartnerschaften. Katja, was genau macht ihr denn da, wenn es zu so einem Versorgungsausgleich kommt?
Ja, zum Versorgungsausgleich werden wir aufgefordert vom Familiengericht. Sprich, wenn jemand einen Scheidungsantrag einreicht oder erhält, weil der andere Partner sich scheiden lassen möchte, muss er beim Familiengericht erstmal angeben, wo hat man denn überall Rentenanwartschaften. Also in aller Regel ja die gesetzliche Rentenversicherung, manchmal auch noch Betriebsrenten oder private Renten. Das wird alles in diesem Fragebogen abgefragt. Und das Familiengericht schickt dann diese Fragebögen an die entsprechenden Versorgungseinrichtungen. Also es ist halt nicht nur die gesetzliche Rente mit im Boot, sondern auch Beamtenversorgung, die Allianz, wenn man dort eine private Versicherung hat, etc. pp. Und die entsprechenden Versorgungseinrichtungen schauen dann, wie viele Rentenanwartschaften hat man dann während der Ehezeit erworben. Ehezeit ist praktisch der Monat, in dem man geheiratet hat. Da ist der Ehezeitbeginn und Ehezeitende ist eben der Monat, wo der Scheidungsantrag zugestellt wird. Und in diesem Zeitraum wird genau geschaut. Das heißt, alles, was man vor der Heirat erworben hat, bleibt bei einem. Was man nach dem Scheidungsantrag erworben hat, bleibt auch bei einem. Die Zeit dazwischen wird 50-50 aufgeteilt. So kann man das grob erstmal sagen.
Okay, also das ist so einfach gesprochen, was dann passiert.
Genau.
Das heißt, das Familiengericht wird aktiv, man muss selber Dinge ausfüllen und dann geht's an euch und die sammeln die Info quasi ein und dann setzt man sich dann irgendwie hin. Und dann das Gericht entscheidet dann, was geteilt wird oder wie muss man sich das danach vorstellen?
Genau, wir schicken praktisch, also jetzt mal wir als gesetzliche Rentenversicherung schicken eine Rentenauskunft ans Familiengericht in dreifacher Ausfertigung. Dreifache Ausfertigung deshalb, weil ihr dann auch vom Familiengericht die entsprechende Ausfertigung für euch bekommt und auch der Ex-Partner oder zukünftige Ex-Partner bekommt das auch, um zu schauen, ob ihr auch alles wahrheitsgemäß angegeben habt bei der Rentenversicherung oder ob ihr nicht irgendwelche Beschäftigungszeiten unterschlagen habt. Und das Familiengericht schaut dann in dieser Rentenauskunft nach und da steht eben zwei Beträge drin. Einmal, was habt ihr insgesamt an Rente bisher erworben? Also das, was bisher alles schon da ist. Und der zweite Betrag, was ist explizit in eurer Ehezeit erworben worden? Da steht zum Beispiel, insgesamt habt ihr 900 Euro erworben in eurer 10 Jahre Ehezeit. Davon sind es vielleicht nur 300 Euro. Und diese 300 Euro nimmt dann das Gericht in die Waagschale, schaut dann, was hat euer Ex-Partner oder Ex-Ehemann an Rente erworben, auch während der Ehezeit. Das sind dann zum Beispiel 500 Euro. Männer haben ja häufig doch die höhere Rentenanwartschaft, weil sie eben gearbeitet haben. Ihr als Frauen, Mütter, war Teilzeit oder komplett zu Hause, als die Kinder klein waren, etwas weniger. Und dann würden praktisch das Familiengericht festlegen in seinem Beschluss, das ist ja kein Urteil mehr, es ist heutzutage ein Beschluss, ihr gebt von euren 300 Euro gesetzlicher Rente 150 Euro an euren Ex-Mann ab. Und der Mann, der 500 Euro für während der Ehezeit erworben hat, gibt euch im Gegenzug ihm 250 Euro. Unterm Strich habt ihr dann beide das Gleiche in der Rentenversicherung.
Okay, also es soll möglichst hälftig irgendwie abgegeben werden während der Ehezeit. Genau. Die erworbenen Ansprüche jetzt in der Rentenversicherung, deutschen Rentenversicherung, also der gesetzlichen bei euch. Mhm. Jetzt hast du aber auch schon angesprochen, es gibt ja auch noch andere Sachen, die aufzuteilen sind. Ich sage jetzt mal Riester, Rürup, betriebliche Altersvorsorge, private Rentenversicherung. Fallen die auch unter dieses automatische Anschauen vom Gericht?
Die fallen da auch mit runter, weil das alles eine Altersvorsorge ist. Das heißt, auch eine Riester-Rente oder die Rürup-Rente oder die ganz klassische Lebensversicherung, die man vielleicht irgendwann mal vor Urzeiten abgeschlossen hatte, auch die fällt mit unter diesen Versorgungsausgleich, was sich das Familiengericht anschaut.
Mhm. Das heißt, wenn ich die Unterlagen bekomme, muss ich natürlich auch genau drauf schauen, ob der Partner alles richtig angibt, oder der zukünftige Ex-Partner.
Genau, ob der wirklich alle Versicherungen, die er mal hat, auch Betriebsrenten, man hat ja häufig durch Arbeitgeberwechsel nicht mehr nur eine, sondern vielleicht auch zwei oder drei, ob der die auch wirklich alle beim Familiengericht angegeben hat.
Hm. Ich glaube, dass gerade auch diese betriebliche Altersvorsorge in der Vergangenheit immer so ein Zankapfel war. Das wurde, glaube ich, oft unterschlagen. Ich meine, du bist jetzt keine Anwältin oder so, aber das habe ich so mitbekommen, dass das oft unterschlagen wurde oder nicht eingeflossen ist in diese Aufteilung. Und manche Sachen sind auch ein bisschen kompliziert aufzuteilen. Also ich weiß es aus meiner eigenen Situation, weil wenn du wie ich viele Jahre für amerikanische Konzerne gearbeitet hast, hast du ja auch andere Versorgungspläne und auch Aktienpläne und sowas. Und das ist, das verstehen die deutschen Gerichte oft auch gar nicht, wie das da funktioniert. Also es ist schon ein komplexes Konstrukt. Aber ich glaube, wichtig zu wissen, einmal ist es die gesetzliche Rentenversicherung, das ist das, was ihr macht.
Richtig.
Und dann eben automatisch fließen auch andere Vorsorgeprodukte mit ein. Und da sollte man, wenn man im Scheidungsfall ist, dann genau hinschauen, was man da als Familie in dieser Zeit erworben hat, damit einem nicht Ansprüche entgehen.
Richtig.
Ich glaube, das ist ganz wichtig, und dass man das bedenkt. Vielleicht machen wir mal konkret ein paar Beispiele, wie diese Teilung aussieht. Also du hast jetzt schon ein bisschen anklingen lassen. Der Klassiker ist ja oft bei vielen traditionellen Ehen, sage ich jetzt mal so, dass die Frau, wenn die Kinder gekommen sind, gar nicht mehr arbeitet zum Beispiel oder wenig arbeitet, und der Mann arbeitet weiter als Angestellter. Wenn ich jetzt in so eine Scheidungssituation gerate, was bedeutet dann jetzt für mich diese Situation als Frau? Es ist eigentlich wahrscheinlich eine gute.
Das ist ja der Klassiker, dass die dadurch, dass die Frau ja durch Kinder oder durch Teilzeittätigkeit deutlich geringere Rentenanwartschaften erworben hat, also eine kleinere Rente zu erwarten hat als der Mann. Und dann bekomme ich natürlich von meinem Mann eher was rübergeschoben, also durchs Familiengericht. Der Mann muss was abgeben, sodass meine eigene Rente entsprechend höher ausfällt und die Rente von dem entsprechenden Mann geringer ausfällt. Das ist so der Klassiker. Ich möchte jetzt keinen Prozentsatz sagen, aber der überwiegende Anteil.
Okay. Ein anderer Fall, den ich auch schon oft gehört habe und auch nicht unüblich ist, dass die Frau als Angestellte arbeitet, ja, und der Mann ist dann selbstständig. Und da habe ich gehört, da gibt es oft auch Stress wegen dieser Situation. Vielleicht kannst du
da gibt's ganz, ja, da kann ich bestätigen, es gibt ganz häufig Stress, weil dann der Mann, die wenigsten Selbstständigen sind ja irgendwo pflichtversichert, sei es bei uns, gibt ein paar Selbstständige, die müssen bei uns Rentenversicherungsbeiträge zahlen, es gibt ein paar Kammerberufe, wo auch die Selbstständigen Beiträge zahlen müssen, Rechtsanwälte, Ärzte zum Beispiel, da ist das kein Problem, weil da ist auch eine entsprechende Altersvorsorge dahinter. Die meisten Selbstständigen, egal ob Männer oder Frauen, sind ja nirgendwo versichert oder haben vielleicht irgendwo eine private Versicherung. Und wenn so eine Scheidung ansteht, die kommt ja in aller Regel nicht über Nacht, das bahnt sich ja an, hören wir auch wir sehr häufig, dass dann die Männer so ihre private Altersvorsorge schnell auflösen, dass die nicht im Versorgungsausgleich mit einfließt. Dann haben sie halt ein Kapital. Kapital, klar, wird auch irgendwie geteilt, aber nicht in Form Versorgungsausgleich. Das heißt, die Frau hat irgendwie eine Rente erworben, auch eine kleine meistens oder häufig, weil mit Kindern zu Hause oder auch eine höhere Rente, weil sie ohne Kinder immer durchgearbeitet hat, Vollzeit gearbeitet hat, halt also eine entsprechende Rente von beispielsweise 500 Euro während der Ehezeit und beim Mann stehen 0 Euro dann auf dem Konto. Das heißt, obwohl der Mann vielleicht eine sehr gut laufende Firma hat, wo er viele Gewinne erwirtschaftet, sich ein gutes Gehalt zahlen kann, aber dadurch, dass er keine Rentenanwartschaften mehr irgendwo zu laufen hat, gibt die Frau von ihren 500 Euro 250 Euro an ihren Mann ab. Weil da schaut das Familiengericht halt nicht hin, ob er noch anderweitig versorgt ist an der Stelle oder nicht. Die schauen eben wirklich nur auf die Altersabsicherung.
Hm. Habe ich schon öfter gehört, auch in meinem Umfeld. Manchmal war es sogar so, dass die Frau in dem Unternehmen des Mannes gearbeitet hat, oft mit damals noch 450 Euro Kraft, ja, aber natürlich viel mehr gearbeitet hat. Hm. Und dann ist das Ganze kaputt gegangen und dann ist die Firma von dem Mann weiter bestanden. Und war auch erfolgreich und sie musste ihre hart erarbeiteten wenigen Rentenpunkte abgeben.
Auch noch also, teilen.
Ja, also das, ja. Das ist, ich habe da mehrere unterschiedliche Konstellationen schon in meinem privaten Umfeld auch gehört. Das ist natürlich dann besonders ärgerlich. Ne? Ich meine, wie man sich dadurch schützen kann, ist eben klar, indem man selber, sag ich mal, nicht nur als 450 Euro Kraft oder 520, wie es jetzt ist, arbeitet. Mhm. Aber Fakt ist, du hängst dann eben drin, ne? Sobald du Angestellte bist und eher nicht. Da ja. Muss man, glaube ich, im Falle, wenn so eine Scheidung ansteht, und du hast es ja gesagt, das ist meistens ja nicht out of the blue, denke ich, gucken, dass man da Unterlagen sicherstellt, würde ich jetzt mal sagen, wenn man denkt, dass es in so eine Richtung geht. Weil ich bin jetzt keine Anwältin, da müssen wir ein separates Gespräch führen, aber damit der nicht einfach irgendwas auflöst und ja, und du stehst da ganz dumm da.
Da sollte man rechtzeitig, glaube ich, sich wirklich anwaltlichen Rat holen, worauf sollte man achten, was kann man machen.
Ja, ja, absolut. Mhm. Die andere das andere Beispiel, was ich hätte, was es natürlich auch nicht unüblich ist, ist das jetzt der Partner oder Partnerin, ist ja egal, also trifft ja immer Mann, wir reden natürlich jetzt ja hauptsächlich um Frauen. Aber der vorhergehende der Partner war schon mal verheiratet. Ja, und hat sich scheiden lassen. Und die zweite Ehe, die er jetzt mit der neuen Partnerin eingeht, die geht jetzt auch in die Scheidung. Wie sieht denn das da aus? Der muss ja im Vorfeld im Prinzip, gehen wir mal davon aus, dass er Angestellter war, bereits Rentenpunkte abgetreten haben in Ehe Nummer 1. Und in Ehe Nummer 2 nochmal. Ist das korrekt?
Das ist korrekt, weil wir schauen ja immer auf die entsprechende Ehezeit. Das heißt, die erste Ehezeit ist ja schon mal vom Familiengericht sich angeschaut worden, geteilt worden. 50-50 und die zweite Frau, die sich ja jetzt aktuell scheiden lässt, hat ja nur Ansprüche auf die Rentenanwartschaften wie in ihrer Ehezeit.
Die neue.
Das heißt, die neue Ehezeit. Und dann wird natürlich die neue Ehezeit auch wieder sich angeschaut. Das heißt, alles, was vor dieser Ehezeit war, vor dieser zweiten Ehe, interessiert dann bei diesem Versorgungsausgleich nicht, weil darauf hat die zweite Ehefrau ja auch gar keine Ansprüche.
Okay, ja. Aber es ist natürlich auch für die Männer dann wichtig zu wissen, dass ihre Rente dadurch deutlich leidet, ne?
Ja, es gibt Männer, die haben 3 oder 4 Scheidungen hinter sich und haben jedes Mal was abgegeben. Die haben ihre Rente durch diese unglückliche Konstellation, sage ich jetzt mal, wirklich reduziert.
Hast du noch ein anderes Beispiel, was vielleicht euch auch häufig unterkommt, was wir jetzt hier nicht besprochen haben?
Was vielleicht nicht ganz so häufig ist, aber was durchaus vorkommt und dann aber vergessen wird, weil es eben nicht so das gängige Beispiel ist. Ihr wart selber schon mal verheiratet in jungen Jahren, seid Witwe geworden, weil euer Mann gestorben ist. Ihr habt ein zweites Mal euer Glück gefunden und nach ein paar Jahren war es doch nicht mehr so glücklich und lasst euch scheiden. Dann habt ihr jetzt einerseits diesen Versorgungsausgleich, egal ob im positiven oder im negativen Sinne. Aber dadurch, dass ihr schon mal Witwe wart, kann diese Witwenrente einmalig wieder aufleben nach dieser Scheidung. Das heißt, wenn ihr schon mal eine Witwenrente bekommen habt, die zweite Ehe geschieden wird, habt ihr Anspruch darauf, dass diese Witwenrente wieder nochmal auflebt. Nach einer zweiten Scheidung dann nicht mehr. Also sie kann wirklich nur einmalig aufleben. Aber das wird häufig vergessen, weil so eine Scheidung läuft automatisch. Ihr kommt auch nicht mehr zu uns in die Auskunfts- und Beratungsstelle oder fragt mal nach, was ist denn jetzt mit der Witwe? Da gehen häufig Ansprüche verloren. Das merken wir dann immer erst viel später, wenn ihr dann irgendwann mit 50, 60 kommt und euch um eure eigene Altersrente dann mal fragt, was ist jetzt? Und dann kommt dieses Thema vielleicht mal auf den Tisch. Also das nicht vergessen.
Ja, danke. Guter Hinweis. Kenne ich auch jemanden, dem das widerfahren ist. Und gerade wenn man das verdrängt, man ja dann auch so ein bisschen. Ne?
Ja.
Und aber deshalb machen wir das ja und sprechen ja auch, weil es gibt eben viele Fälle, wie ich das, ich hatte es im Vorgespräch geschildert, auch mit einer langjährigen Freundin von mir, die in Gespräch mit mir gesucht hat. Und da kamen dann Dinge hoch und das war der gar nicht klar. Ja? Also die kommt jetzt dann zu euch, aber ich kann ja nicht jede Frau leider einzeln missionieren. Und deshalb übrigens starten wir auch unseren Hermanni-Club, wo du ja auch Expertin bist und wo man dich dann auch persönlich sprechen kann. Das sind jetzt so, sag ich mal, die gängigsten Fälle, wo ihr jetzt aktiv werdet und wo das, sag ich mal, insofern straightforward ist, dass ihr da wisst, was ihr da zu machen habt. Jetzt gibt's aber auch, und das hatten wir anfangs auch ein bisschen gesagt, gibt ja auch unterschiedliche Berufsgruppen und es gibt ja auch unterschiedliche Versorgungsträger. Ja, ich denke jetzt auch mal an so Beamte oder diese, was du eben angesprochen hast, diese Kammerberufe, ja, so Notar oder so irgendwas. Wie verhält sich denn damit so eine Teilung?
Na, auch in dieser Beamtenversorgung oder in diesem berufsständischen Versorgung für diese Kammerberufe greift der Versorgungsausgleich natürlich auch ein. Gerade bei den Beamten ist es ein bisschen unterschiedlich von den Konsequenzen. Ja, klar, es wird geteilt, 50-50, also auch die Beamtenanwartschaft wird geteilt. Aber es gibt bei den Bundesbeamten zum Beispiel eine sogenannte interne Teilung. Das heißt, wenn ihr euch von einem Bundesbeamten scheiden lasst, erwerbt ihr eine Rentenanwartschaft, nenne ich es jetzt mal, bei dem Versorgungsträger. Also wenn er zum Beispiel, bleibt jetzt mal bei der Deutschen Rentenversicherung Bund, weil es mein Arbeitgeber ist, da gibt es ja auch Beamte, und da erwerbt ihr Rentenansprüche gegenüber der Deutschen Rentenversicherung Bund als Versorgungsträger, wie so eine Art Beamtenversorgung erwerbt ihr dort. Und dann gibt es aber bei den Landesbeamten zum Beispiel, seid nicht, euer Partner ist nicht bei der Deutschen Rentenversicherung Bund versichert, sondern bei der Deutschen Rentenversicherung Bayern oder beim Senat oder im Rathaus irgendwie ist er verbeamtet. Dann ist es eine Landesversorgung, die kennen so eine interne Teilung nicht, da wird das in aller Regel extern geteilt. Das heißt, diese Beamtenversorgung, die dort geteilt wird, fließt dann in die gesetzliche Rentenversicherung ein. Was auch nicht unbedingt immer verkehrt ist, weil ihr habt sowieso diesen einen festen Betrag, den ihr bekommt sozusagen. Und bei der Rentenversicherung wird das in sogenannte Punkte, Entgeltpunkte umgerechnet, die dann jährlich dynamisiert werden, genau wie eure eigene gesetzliche Rente auch. Gibt es ja diese Rentenanpassung. Und das wird eigentlich eurer eigenen Rente einverleibt, sage ich jetzt mal. Sprich, ihr kriegt die mit ganz normal mit eurer gesetzlichen Rente ausgezahlt, diesen Versorgungsausgleich, müsst euch um nichts weiter kümmern. Ihr zahlt davon Krankenversicherungsbeiträge. Geht ihr aber jetzt vorzeitig in Rente, zum Beispiel wegen Erwerbsminderung oder so, wird das dann auch gleich dort mit ausgezahlt. Verbleibt das in der Beamtenpension, wie bei einem Bundesbeamten, müsst ihr euch immer separat darum kümmern. Das heißt, wenn ihr einen Rentenantrag stellt bei der gesetzlichen Rentenversicherung, müsst ihr bei der Beamtenpension dort auch den entsprechenden Antrag stellen. Ihr seid dort aber in aller Regel nicht im Fall einer Erwerbsminderung abgesichert. Das heißt, dann wird es wieder kompliziert, diese Ansprüche geltend zu machen. Das ist zum Teil ein bisschen unterschiedlich, kann man so pauschal also auch gar nicht sagen. Also es gibt so alle so seine Vor- und Nachteile.
Okay, also da genau abwägen und sich da auch nochmal beraten lassen, wenn so ein Fall eintritt, was dann für die persönliche Situation dann am besten ist. Aber die Erwerbsminderungsrente, ich meine, die ist zwar nicht mehr so hoch, ja, aber es ist trotzdem Geld, was man bekommt im Falle eines Falles.
Und man steht ja dann, ne? Genau, man steht ja dann auch ohne Geld da. Man bekommt die gesetzliche Rentenversicherung. Da ist vielleicht, weil der Partner Beamter war, musste man von seiner gesetzlichen Rente was abgeben. Im Gegenzug hat man ja von der Beamtenpension was bekommen. Aber man steht dann mit einer kleineren gesetzlichen Rente da und dann ist schwierig, bekomme ich jetzt aus der Beamtenpension auch was im Falle der Erwerbsunfähigkeit oder nicht. Also da gibt es unterschiedliche Regelungen. Das Gleiche ist eben auch bei einer Betriebsrente zum Beispiel. Bei den Betriebsrenten ist es auch ganz unterschiedlich. Da gibt es die interne Teilung. Das heißt, man erwirbt dann gegenüber der Firma des Ex-Mannes Ansprüche. Oder man kann sich es auch aussuchen bei manchen Firmen. Die haben beide Varianten, interne, externe. Das kann man dann also beantragen, auch dass das nicht bei der Firma bleibt, sondern dass dann halt die Anwartschaften in die eigene Rente übertragen werden. Beides hat so Vor- und Nachteile. Man muss sich dann wirklich drum kümmern und mal nachfragen, was habe ich für Vorteile, was habe ich für Nachteile.
Ja, also es setzt eine ganze Lawine in, so eine Scheidung ist eh immer eine ganz schlimme Geschichte, egal wie. Ja. Aber es setzt halt eine völlig administrative Lawine und du kommen so viele Dinge auf dich zu, die jetzt mit diesen Sachen gar nichts zu tun haben, aber das muss eben dann auch noch alles mitgemacht werden. Und
neben den ganzen Emotionen, die man dann sowieso schon bewältigen muss.
Ja. Ja, und veränderte Lebenssituationen, vor allem wenn du Kinder hast und ist ein Rattenschwanz. Aber deshalb wollen wir ja hier mal ein bisschen drüber sprechen und ein bisschen Unterstützung dazu geben. Vielleicht nochmal, es gibt ja auch Themen, wo man den Versorgungsausgleich ausschließen kann. Wird ja auch immer wieder mal diskutiert. Also ich habe ja bei euch geschaut oder ich habe gesehen, es gibt da mehrere Varianten, wie man das machen kann. Einmal, wenn man zum Beispiel kurz verheiratet ist. Vielleicht kannst du dazu was sagen. Kurz definiert man, glaube ich, eine Ehe unter 3 Jahren, richtig?
Bis zu 3 Jahre.
Ach, also bis zu drei.
36 Monate ist noch okay, 37 Monate dann schon nicht mehr. Bei einer kurzen Ehe von bis zu 3 Jahren wird grundsätzlich kein Versorgungsausgleich durchgeführt.
Also grundsätzlich gar nicht.
Grundsätzlich nicht. Aber es gibt immer ein Aber, wenn man grundsätzlich sagt, möchte einer der beiden Ehepartner diesen Versorgungsausgleich, kann er das beim Familiengericht beantragen? Wenn, macht gerade dann Sinn, wenn ein Ehepartner ganz viel Rentenanwartschaften hat, der andere vielleicht gar nicht, weil er zu Hause geblieben ist, dann macht das natürlich Sinn, als zu sagen, als Frau, ich möchte dann doch einen Versorgungsausgleich haben, kann man beim Familiengericht beantragen. Aber grundsätzlich würde das Familiengericht da sagen, nee, bei 3 Jahren wollen wir diesen Arbeitsaufwand gar nicht uns anschauen.
Das heißt, wenn ich aber sage, ich möchte das, weil es kann ja sein, dass ich gar nicht gearbeitet in der Zeit habe und er hat richtig toll Karriere gemacht und dann sich anderweitig orientiert in seinem beruflichen Alltag.
Ja.
Muss der dann durchgeführt werden? Oder ist das auch dann nochmal up to the discretion? Ja, das Gericht entscheidet, ob das gemacht wird oder nicht.
Grundsätzlich würde das Gericht machen, außer es scheitert dann an der Geringfügigkeit.
Okay.
Wenn einer immer gearbeitet hat, der andere nicht, dann kommen wir in diese Geringfügigkeit gar nicht rein, normalerweise. Aber wenn der Unterschied jetzt zwischen diesen beiden Anwartschaften in der doch relativ kurzen Ehezeit nur geringfügig ist, sagen wir gleich noch die Beträge, was geringfügig ist, dann kann das Familiengericht sagen, nee, aufgrund von Geringfügigkeit machen wir das auch nicht.
Weil der Aufwand zu groß ist, verstanden.
Weil der Aufwand zu groß
ist. Okay, also bei 3 Jahren, unter 3 Jahren verheiratet, muss man selbst aktiv werden. Und wenn es berechtigt ist und das wesentlich ist, dann wird es durchgeführt.
Richtig.
Jetzt hast du schon den nächsten Punkt angefangen, Geringfügigkeit. Wie definiert man dann jetzt genau das?
Jetzt werde ich mal so ein bisschen juristisch, weil Geringfügigkeit orientiert sich an einer sogenannten Bezugsgröße. Das ist ein Wert in der gesetzlichen Rentenversicherung, der jedes Jahr neu festgelegt wird vom Gesetzgeber, orientiert sich so ein bisschen am Durchschnittsverdienst. Das heißt, wenn der Durchschnittsverdienst in Deutschland steigt, steigt auch diese Bezugsgröße entsprechend mit. Momentan liegt halt die Bezugsgröße bei 3.535 Euro. Und 1% davon ist diese Geringfügigkeitsgrenze. Das heißt, wenn man sich eine monatliche Rente anschaut und die Differenz jetzt zwischen der monatlichen Rente zwischen Mann und Frau diese 35 Euro und 35 Cent nicht überschreitet, dann spricht man von einer Geringfügigkeit. Dann gibt's auch keinen Versorgungsausgleich.
Okay.
Weil der Gesetzgeber auch sagt, nee, also wegen ein paar Euro wollen wir diesen ganzen Verfahrensaufwand gar nicht machen.
Verstanden.
Genauso, wenn es jetzt man bei Betriebsrenten oder Lebensversicherung, dann redet man ja nicht von monatlichen Renten, sondern meistens von einem Kapitalwert. Man hat einen Kapitalwert von 40.000 Euro, sage ich jetzt mal. Dann ist ja nicht immer unbedingt eine Rente dahinter. Dann gibt es auch für Kapitalwerte eine Geringfügigkeitsgrenze. Das sind 10% der jährlichen Bezugsgröße. Da reden wir momentan von einem Betrag von 4.242 Euro. Wenn also die Differenz auch das nicht erreicht, dann spricht auch der Gesetzgeber auch von einer Geringfügigkeit und würde dann diese Versorgung nicht ausgleichen. Das heißt, es kann dazu führen, dass zum Beispiel bei der gesetzlichen Rentenversicherung keine Geringfügigkeit greift, weil da wirklich der Unterschied ganz groß ist. Das wird dann ausgeglichen. Und bei der Betriebsrente halt ist nur vielleicht auch nur eine ganz kleine Betriebsrente vorhanden, die unter dieser Geringfügigkeitsgrenze liegt. Dann wird da nichts ausgeglichen. Dann
Verstanden.
Wird teilweise ausgeglichen.
Ja, das ist aber, glaube ich, wichtig zu wissen. Das heißt aber, trotzdem hast du erstmal den Aufwand, du musst erstmal die Geringfügigkeit feststellen.
Ja.
Also das ist nochmal da anzufügen. Aber gut, das ist ja gut zu wissen, dass wieder die Grenzen sind. Ich sag mal, und der dritte Punkt, wie man so ein Versorgungsgleich ausschließen kann, ist vielleicht an den meisten eher im Kopf, dass du eben das über einen Ehevertrag ausschließt. Ja, oder über eine Lebenspartnervereinbarung. Mhm. Also ich sehe das ein bisschen kritisch, weiß nicht, wie du das siehst, ob man das generell tun sollte. Und was erlebt ihr da in eurem Alltag? Kann man das überhaupt so leicht durchsetzen? Weil ich denke, ich glaube, so Altfälle ist es oft auch so, dass Partner oft übervorteilt wurden, indem der andere ihn da reingedrängt hat. Was erlebt ihr da in eurem Arbeitsalltag?
Da erleben wir gar nichts, weil das ist wirklich eine Entscheidung vom Familiengericht. Ah. Also wir wissen, dass es sowas gibt. Also es muss nicht mal ein Ehevertrag sein. Man kann auch während der Ehe oder selbst im Scheidungsverfahren noch so eine Vereinbarung treffen. Die muss entweder notariell beglaubigt sein oder man kann das auch vom Familiengericht in diesem Scheidungsverfahren aufnehmen lassen. Aber dadurch, dass wir da als gesetzliche Rentenversicherung gar nichts mitbekommen, sondern es wirklich eine Entscheidung vom Familiengericht ist, ob die so eine Vereinbarung akzeptieren oder nicht, kriegen wir da nichts mit. Mhm. Es ist halt letztendlich so, das Familiengericht schaut bei so einer Vereinbarung eben A, ob sie notariell beglaubigt ist oder man das direkt beim Familiengericht gemacht hat. Und das Zweite ist, dass keiner der Ehepartner sozusagen übervorteilt sein soll. Es sollten beide bei so einer Vereinbarung, wenn sie rausgehen, finanziell abgesichert sein. Also es kann nicht sein, dass einer, ich sag jetzt mal übertrieben, mit 5.000 Euro Altersvorsorge da ist und der andere hat nur 500 Euro, wird ein Fall fürs Sozialamt. Das würde das Familiengericht nicht akzeptieren, weil die sagen, nee, wir wollen das nicht so lassen, des Sozialstaates machen. Oder eben, wenn ein Ehepartner einseitig belastet ist. Die Frau hat von ihren Eltern, sag ich mal, ein Eigenheim geerbt. Und er hat aber keine gesetzliche Rentenveranwartschaft. Der Mann hat immer gut verdient und sagt, nö, Versorgungsausgleich kriegst du jetzt von mir nicht, aber ich möchte die Hälfte von dem Haus haben. Ich weiß nicht, ob das rechtlich möglich ist, aber als Beispiel jetzt einfach. Und das würde halt nicht gehen. Man kann es nicht einseitig machen. Es muss schon beide Seiten müssen Vorteil daraus haben.
Ja, ja, ich glaube, da gibt's eben auch mehr, da wird genauer hingeguckt dieser Tage.
Ja.
Weil das früher eben, deshalb sagte ich das, ich habe das auch im Umfeld erlebt, dass da so, ich sag mal, so eine Übervorteilung von dem einen gegenüber dem anderen war, weil meistens waren es eben Männer, sorry, wenn wir heute so einen Männer-Bashing-Podcast machen, aber das ist leider oft in der Realität so, dass er der Besserverdienende war oder der Wohlhabende war und auch in Eheverträge dann Frauen reingedrängt wurden und viele naiverweise einfach irgendwas unterschrieben haben.
Naja,
die Konsequenzen nicht so ganz klar waren. Also da muss man sich wirklich selbst beraten lassen und mit einem eigenen Anwalt und nicht mit einem gemeinsamen.
Ja, also Ehevertrag macht man ja meistens zu Beginn der Ehe oder vorher. Da hängen die rosaroten Wolken noch sehr hoch und die Realität kommt erst später. Ja.
Genau, deshalb gibt es ja uns, dass man dass die rosaroten Wolken möglichst lange anhalten für beide Seiten. So, jetzt haben wir schon sehr, sehr viel hier besprochen. Ich würde gerne, es gibt ja auch sehr viele Ausnahmen und Sonderfälle, die können wir hier heute nicht behandeln. Also wer dann Anfragen hat, kann uns gerne auch mal eine E-Mail schreiben, beziehungsweise künftig in unserem Club auch auf der Katja direkt irgendwie Fragen stellen. Aber ein Fall würde ich gerne abschließend noch ansprechen und das ist eine Rechtsprechung, die vor einigen Jahren umgesetzt wurde und zwar, also meiner Wahrnehmung nach, wenn der Ex-Partner verstirbt. Und habe ich gesehen, dass man da zum Beispiel dann wieder Entgeltpunkte zurückbekommt, die man abgegeben hat. Vielleicht kannst du dazu noch mal was sagen.
Ja, kann ich gerne. Ist gar nicht eine Rechtsprechung, sondern ist wirklich im Gesetz so vorgesehen. Es gab es schon immer, sage ich jetzt mal. 2009 ist es sogar noch mal verbessert worden, vereinfacht worden, weil früher gab es die Grenze von 2 Jahren, heute sind es 3 Jahre. Und zwar, wenn der Partner, der Punkte bekommen hat, also in dem Fall, jetzt müssen wir es mal umdrehen, ihr als Frau habt an eurem Mann Punkte abgeben müssen. Ihr habt also praktisch, der Mann hatte weniger Rente als ihr musstet was abgeben und er verstirbt, bevor er selber 3 Jahre die Rente bezogen hat aus diesem Versorgungsausgleich. Dann könnt ihr mit einem ganz einfachen Brief, den ihr an euren Rentenversicherungsträger schreibt, und darauf hinweist, mein Ex-Mann ist gestorben, könnt ihr eure Punkte wieder zurückbekommen. Dass wir als Rentenversicherungsträger oder auch jeder andere Versorgungsträger prüft dann nochmal, ob wirklich diese 3 Jahre eingehalten sind, also ob euer Ex-Mann sozusagen wirklich nicht länger als 3 Jahre seine Rente bezogen hat aus diesen Punkten, die ihr abgegeben habt. Und wenn diese 3 Jahre eingehalten sind, bekommt ihr das wieder zurück.
Genau, ich glaube, das ist nochmal wichtig, weil wir wissen auch, dass viele Männer eben vor den Frauen versterben. Und dass man da, je nachdem, wann diese Zeitschiene ist, und viele haben ja noch gar keine Rente bezogen, weil sie vielleicht früher verstorben sind und so weiter. Aber das vielleicht nochmal so als abschließender Sonderfall, man wünscht sich das ja auf gar keinen Fall, dass das eintrifft, aber ist leider auch Realität. Ja, Katja, wir haben, glaube ich, wieder ganz viel hier besprochen. Es hört nicht auf. Es ist ein großes, großes Feld, weshalb du bestimmt nie arbeitslos wirst.
Nein, ich nicht.
Du, ich freue mich, wenn wir uns mal wieder austauschen können und wenn wir uns dich bei uns im Club auch dann begrüßen können. Und ihr wisst ja, dass wir Gäste wie die Katja immer in unserem Newsletter ankündigen, der jeden Donnerstag rauskommt. Ihr wisst auch, wir sind auf Facebook, LinkedIn, Instagram, TikTok, we are wherever you are. In diesem Sinne, have a wonderful day, everybody. Until next time und tschüss nach Berlin, Katja.
Tschüss, Anne.